So, das geht los.
Bin in die Jacke, steht hier.
Go by! In 3, 2, 1.
Ja!
Da sind wir! Wir sind so live.
Wuhu, wer hat's geschaut?
Ich habe natürlich meinen Tee noch nicht.
Technik.
Ich habe noch einen. Okay.
Ja.
Ich gehe nochmal hier rüber. Ja. Hallo, Leute!
Hallo, liebe Remix-Zuhörer und heute Premiere-Zuschauer.
Wir haben heute ein besonderes Event, wir sind nämlich live.
Yay!
Und ich habe ganz wundervolle Gäste in meiner winzig kleinen und ordentlichen Wohnung zusammengefärscht mit einer Kerze. Ich weiß nicht, ob man sie auf dem Tisch stehen kann. Heute ist erster Advent! Hurra! Yeah. Jesus kommt und so. Und ja. Drinks haben wir auch. Wir stellen uns mal kurz vor. Mich kennt ihr, ich bin Safira. Neben mir sitzt
Adrian.
Und
Lisa.
Und Jing.
Und Jing. Jing kennt ihr auch schon. Wir haben heute den Hashtag der Woche Mosaik Hilfskonvoi.
Yeah.
Ja, wer kann mir denn mal erklären, was das ist?
Ach so. Da werde ich direkt angeguckt.
Wenn ihr jetzt irgendwie total erschrocken ausseht, normalerweise kann man das nicht sehen auf dem Podcast, aber jetzt sind wir live, jetzt kann man es sehen.
Ja, genau.
Also keine Panikaugen.
Der Mosaik-Hilfskonvoi. Ich bin es ist das erste Mal dabei gewesen, deswegen bin ich vielleicht nicht die Ansprechperson.
Ja, dann Adri. Ich bin eigentlich auch das erste Mal dabei.
Also,
das läuft jetzt seit ungefähr einem Jahr, dass wir von Mosaik aus einen Konvoi irgendwo ins EU-Gebiet, meistens an die Außengrenze, schicken, um da den Flüchtlingen zu helfen. Und das war jetzt der 8. oder
der
so?
Sechste.
Okay. Also es gab 6 Stück davon. Und der letzte ging nach Thessaloniki in Griechenland. Für eine Woche.
Ja. Wir hatten vor einiger Zeit auch schon mal einen Podcast mit der Marie zusammen gemacht, weil die war ja mit quasi die Gründerin der ganzen Geschichte.
Ja. Mhm.
Ist aber jetzt gerade selber nicht mehr dabei, weil die anders eingespannt ist. Und wir haben uns da über verschiedene Sachen erzählt. Und heute habe ich gedacht, ich möchte heute mal so ein paar Storys hören. Mhm. Ich möchte heute mal hören, wie die Vorbereitungen gelaufen sind. Da hast du dich ja auch ganz viel engagiert, Lisa, ne? Die ist nämlich unsere Lisa the Great. Die Orga-Tante, die momentan immer, wenn es irgendwas zu organisieren gibt, macht das halt Lisa. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mega
macht
gut.
Das gerne, habe ich gehört.
Weird.
Ich glaube, der Lisa kann man auch einfach nie was ausschlagen. Erzähl doch mal, Lisa, wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, also ich bin ja auch seit einem Jahr bei Mosaik und war im Prinzip schon da, kurz bevor der erste Konvoi angelaufen ist und habe mich immer schon dafür interessiert, auch mal mitzufahren, aber die Umstände waren irgendwie immer unpassend. Ich war damals noch im Praktikum, also hatte ich eine 40-Stunden-Woche und bei einem Praktikum kann man sich nicht einfach mal eine Woche oder zwei freinehmen. Dann war ich jetzt letzten halben Jahr im Ausland und als ich zurückgekommen bin und es hieß, es gibt nochmal einen Konvoi und ich bin jetzt im 7. Semester und kann mir einfach mal so eine Woche freinehmen, ganz herrlich, habe ich gesagt, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und als es dann hieß, ja, Organisation, bin ich auch direkt drauf gesprungen. Habe es mir aber wesentlich leichter vorgestellt, 20 Leute zu koordinieren. Beziehungsweise 20 Freiwillige zu koordinieren. Das ist immer noch mal schwieriger als ein eingespieltes Team, das einfach darauf hört, was man sagt.
Ja. Okay, also waren schon in der Vorbereitung das ein wenig anstrengend für dich?
Ja.
Okay. Was waren denn so deine Aufgaben?
Also es war so, dass im Prinzip alles, was so vom Ablauf her, die Flüge gebucht werden mussten, das Hotelzimmer gebucht werden musste, dass man eine Organisation vor Ort findet, die einen so ein bisschen in den Alltag auch einbringt. Klar kann man hinfahren und sich dann umschauen, wo Hilfe benötigt wird, aber dadurch, dass wir so limitiert waren von der Zeit her, war es einfach besser, eine Organisation zu finden, die einen schon anmeldet. Auch gerade, wenn man in die Camps möchte, muss man sich beim Militär im Voraus mit dem Reisepass anmelden. Ja, solche Sachen. Und dann natürlich auch schauen, dass man, ja, dass die Leute wissen, was sie packen müssen, wann sie fliegen müssen. Mietwagen mussten gebucht werden. Das sind so die organisatorischen Sachen, in die ich mit eingebunden, beziehungsweise die ich dann übernehmen konnte, durfte. Ja. Und es gab zwei Wochen vorher gab es noch, wir wollten eigentlich nach Lesbos fliegen. Und aus verschiedenen Gründen hat es da nicht geklappt. Das heißt, es wurde nochmal alles umgeschmissen und dann musste in zwei Wochen der komplette Konvoi auf die Beine gestellt werden.
Ah, ganz schön krass.
Ja.
Dann, ist immer gut, wenn man direkt so Fragen rausschießen kann ohne Ende. Ari, für dich ist das ja nicht der erste Konvoi. Erzähl doch mal, wo warst du denn schon alles dabei?
Ich war nur einmal vorher dabei in Chios, eine Insel, eine griechische Insel an der türkischen Küste. Da haben wir dann quasi den Erstempfang in EU gemacht und sind an der Küste lang patrouilliert mit Autos und haben auf Boote gewartet.
Und was habt ihr dieses Mal gemacht? War ja auch
diesmal waren wir sehr aufgeteilt in verschiedene kleinen Gruppen. Und ich persönlich war in einem großen Warehouse, wo Spenden für die Flüchtlinge sortiert wurden. Und dann noch ein paar Tage in einem Camp.
Okay.
Und auch die anderen auch hier. Aber einige von uns waren auch in der Küche und haben für obdachlose Flüchtlinge gekocht. Und andere waren Rechtsberater.
Rechtsberater.
Ja, wir hatten zwei Anwälte Infos dabei.
Für Flüchtlinge, die weiter wollen, beziehungsweise zum Beispiel eine Familienzusammenführung in Deutschland anstreben und Infos brauchen einfach.
Okay. Wow, dann wusste ich gar nicht, dass er das auch macht. Selber ja, keine
wieder,
Ahnung.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Ja, ich bin in diesem Konvoi-Ding gar nicht so drin, deswegen habe ich auch sehr wenig mitbekommen tatsächlich, wie der Konvoi gelaufen ist, wie es euch als Team gegangen ist, wie die Aufgaben war, wie ihr euch koordiniert habt, was ihr auch so erlebt habt, was ja eigentlich auch sehr entscheidend ist. Erzähl doch mal, Jing, wie war das für dich?
Also es war für mich das erste Mal, ich kann nicht vergleichen mit den anderen Konvois, die vorher gelaufen sind, aber ich habe das als sehr, sehr organisiert, ziemlich gut durchstrukturiert erlebt. Also wir haben auch im Vorfeld Aufgaben oder Funktionen zugeteilt bekommen. Fand ich schon sehr hilfreich. Da konnte man sich vom Kopf her schon drauf einstellen.
Das heißt, ihr wusstet schon vorher, was ihr da machen werdet? Oder wie?
Ungefähr, ja, wo wir auf jeden Fall hinkommen. Also ich war in einer Gruppe zugeteilt, die als erste ins Camp ging. Wir sind dann später mit Adris Team dann gewechselt. Also die kamen ins Camp und wir dafür ins Warehouse.
Okay.
Und in Camp wurden wir nochmal drauf abgestimmt. Also gab es dann so die letzten Details, so Tagesabläufe, Tagesaufgaben, was anstand, zum Beispiel Verteilungen, verschiedene Sachen.
Erzähl doch mal, wie so ein Camp-Tag aussieht.
Für uns oder für die Bewohner?
Beides.
Okay, jetzt von den Bewohnern habe ich nicht so viel mitbekommen. Wir waren 3 Tage da. Das, was wir gesehen haben, ja, es gibt, ich greife da schon mal ein bisschen vor. Also ich war auch kurz in einem anderen Camp. Ich hatte die Gelegenheit und konnte so ein bisschen vergleichen zwischen den 2 Camps, wo ich war. Also... Es gibt sowas wie ein Kommunenleben durchaus. Es ist aber abhängig von der kollektiven Stimmung. Ja. Also bei dem einen Camp, beim ersten Camp in Kalahori war die Stimmung auf jeden Fall ziemlich gedrückt, als wir ankamen, weil da auch am Tag vorher ein Baby, ein Neugeborenes, verstorben ist.
Oh, okay.
Und dadurch war sowieso keine Aktivität da.
Aber was heißt denn Aktivität? Also wie stelle ich mir so einen Tagesablauf vor? Was?
Also Kinder zum Beispiel gehen sowas wie in eine Schule, provisorische oder Kinderbetreuung. Erwachsene gehen ihren Tagesgeschäften nach.
Also gibt es da irgendwelche Tagesstrukturierungen oder
nee,
muss
also
man sich die selber nicht quasi
von den,
schaffen?
Ja, nicht von den Volunteers, auch nicht vom Militär, sondern das gestalten die Campbewohner selbstständig. Okay. Je nachdem. Und in den anderen Camp in Etniki war das so, dass die Stimmung ein bisschen, ich empfand es schon ein bisschen als äh, Als gelassener. Okay. Ist nicht gedrückt. Und ich habe gesehen, gab es einen Verkaufsstand, da hat jemand Lebensmittel verkauft im Camp und Handwerker, die aus verschiedenen Paletten, Holzpaletten Möbel gebaut haben oder zusammengebastelt haben. Und Kinder gingen zur Schule. Die haben sich dann vor einem Container getroffen und dann kam der Lehrer, der Erzieher und hat die dann mit reingenommen.
Selbst organisiert oder vorgegeben?
Das weiß ich jetzt nicht. Also das war jetzt so ein kurzer Einblick in den zweiten Camp. Das hätte ich da...
Weil ich meine, das ist ja schon auch eine Sache, die muss man einfach überlegen. Ne? Dann ist man da in so einem Camp. Ich weiß nicht, wie groß war das Camp?
In Kalahori, das erste Camp, das war 410 Leute und das zweite war ein bisschen größer, 500 Leute.
Okay. Die sind da quasi auf einem Fleck so und haben keinerlei Tagesstruktur.
Ja,
so, ne? Die kommen da mit ihrer Geschichte, die kommen da mit ihren Erlebnissen, die kommen da mit...
ihrer Religion und Kultur. Die auch eventuell sich unterscheiden. Also in Kalahori war es jetzt so, dass viele Syrer da waren. Und die, also das kann man sich so vorstellen, weil ich überhaupt nicht wusste, was Camp bedeutet. Das ist zum Beispiel eine alte Kühlhalle jetzt dort gewesen und da sind dann Zeltreihen im Prinzip. Zeltreihen, jedes Zelt heißt dann, was weiß ich, E9 oder F6. Und da leben dann die Familien.
In einem Zelt.
In einem Zelt.
Im Winter.
Im Winter, in der Kühlhalle, keine richtigen Türen, die man verschließen kann. Da sind Rolltore, die sind aber den ganzen Tag geöffnet. Aha. Das heißt, da ist es auch nicht besonders warm drin. Und ich muss auch sagen, das, was ich vom Tagesablauf mitbekommen habe, ist, dass die Frauen, die gehen so ein bisschen, Hausarbeit kann man nicht sagen, aber die nach dem Frühstück spülen die halt ab, gehen dann zurück ins Zelt, trinken vielleicht Tee. Die Männer sitzen eigentlich nur die ganze Zeit draußen rum und hören Musik oder sonst was. Kalahori ist jetzt auch so, dass diese alte Kühl- oder diese alte Lagerhalle ist nun mal in einem Industriegebiet. Das heißt, du kannst nicht mal irgendwie nach Thessaloniki in die Stadt laufen und dich da irgendwie, sondern du bist da irgendwie gestrandet. Du kannst in dieses kleine Dorf gehen oder du kannst irgendwo hinlaufen, aber du bist eigentlich nicht mobil. Das heißt, du sitzt da... aufeinander.
Ja, ziemlich isoliert.
Ja.
Hast also keinerlei Möglichkeit Teilhabe. Da sind keine Geschäfte, da ist keine Gesellschaft, da gibt es keinen Spielplatz, da gibt es einfach gar nichts.
Gar nichts.
Okay.
Ja, so habe ich das auch erlebt, dass die Menschen in Kalahori eigentlich den ganzen Tag sitzen und warten. Warten auf irgendeine Neuigkeit, warten, dass sie in einem Apartment zugeteilt werden oder... Nachrichten von Verwandten, von Freunden, wie auch immer. Einfach nur warten.
Aber die können da quasi gehen, wie sie wollen. Es gibt nur einfach nirgendwo einen Ort, wo sie hingehen können. Und dort kriegen sie dann, was wird ihnen da in dem Camp angeboten, außer dem Zelt? Kriegen die da Essen, kriegen die da Geld, kriegen
die Mahlzeiten kriegen die. Die müssen sich anstellen, morgens, mittags, abends, und dann wird Mahlzeiten verteilt. Zu den Mahlzeiten ist aber auch noch dazu zu sagen, dass... es eben griechisches Essen ist, das wird von der Catering für, also es wird gecatert. Und die Syrer essen aber nun mal ganz anders als die Griechen. Und als die damit angefangen haben, haben die Kinder in den ersten paar Wochen extrem Gewicht verloren, weil die einfach diese Kost nicht gewohnt sind.
Ja.
Die dürfen aber nicht kochen bei sich. Die dürfen in der Halle, in ihren Zelten, dürfen die nicht selber kochen. Wenn, dann müssen sie ihre Herdplatte vors Camp, müssen die irgendwo auf der Straße da kochen. Die tun sie dann schon in ihren Zelten, aber eigentlich ist es verboten. Und dann wird noch Milch, Zucker und Eier verteilt, was aber eigentlich auch vom Militär verboten ist.
Ja.
Und du bist in der Zwickmühle und du hast kein Geld mehr, weil du hast es vielleicht alles schon ausgegeben oder du sparst es, um dich weiter schleppen zu lassen sozusagen.
Ja.
Und kannst nicht kochen, deine Kinder verlieren an Gewicht, das Essen musst du in der Schlange stehen, um dir das abzuholen. Das ist demütigend. Ich kann mir das sehr, sehr demütigend vorstellen. Vor allem für die Männer, die gewohnt sind, auch aus der Kultur heraus für ihre Familien zu sorgen. Und die sitzen da und ich kann mir auch vorstellen, dass daher auch Aggressionen einfach entstehen bei den Menschen und die Tage verschwimmen einfach.
Ja.
Ob es jetzt Mittwoch oder Freitag ist, ist es egal, weil jeder Tag ist exakt gleich.
Ja. Und es gibt ja auch nichts anderes, außer sich zum Essen anzustellen. Ne? Es gibt da nichts zu tun, nichts zu lernen. Ne? Also wenn man, ich meine, Europa rühmt sich immer so mit den Menschenrechten. Ne? Und das ist ja mehr als die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. So, ne? Das ist immer das, was man nimmt. Ich meine, würdelos ist das sowieso. Ne?
Ja.
Aber das fehlen ja auch sowas wie Recht auf Bildung, ne? Ja. Recht auf Teilhabe, Recht auf Mobilität und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Da sind ja enorme Verletzungen einfach, ne? Und dieses rein versorgt sein, das ist ja Kappes, so, ne?
Ja. Also ich muss auch sagen, es heißt ja immer, dieses Camp ist provisorisch und dadurch, glaube ich, möchten die Leute auch nicht so sehr das Camp an sich, an der Struktur verändern, weil das so eine Finalität gibt. Als wir im Camp waren, haben wir einen Sandkasten gebaut für die Kinder.
Mhm.
Und wir haben eben, beziehungsweise die Jungs haben dann auch die Männer gefragt, wollt ihr nicht mithelfen, ein bisschen hämmern oder sägen etc. Die haben auch, die sind lustlos. Also die denken, also ich kann mich da ja nicht jetzt in die Männer reinversetzen, aber so wie ich das erlebt habe, die denken sich, wofür? Jetzt mache ich da einmal, säge ich da an diesem Sandkasten dran, aber eigentlich möchte ich hier nichts für meine Kinder oder was für die anderen Kinder bauen, weil ich will ja nur so schnell wie möglich hier weg. Ich glaube, das ist auch eine Unruhe, die da ist. Das ist auch nicht mal, dass man sagt, okay, ich baue mir hier jetzt einfach für die paar Monate, die ich eventuell noch da bin, das auf, dass ich irgendwo hingehe oder dass ich mir Transport organisiere, weil es ist jeden Tag, hofft man einfach, dass ich kann weg. Und dieses einzugestehen, okay, ich baue jetzt hier was oder ich lasse mein Kind hier in die Bibliothek gehen oder sonst was, das würde zu schmerzhaft vielleicht einfach sein, weil man weiß, ich bin hier nicht nur noch einen Tag.
Sondern ich aber bin ist hier es länger. Die Hoffnung, die haben, dass es wirklich jeden Tag weitergehen kann?
Ich denke schon, ja.
Es ist auch offiziell nur ein temporäres Camp. Ja. Also auch die Volunteers und auch das Militär dürfen eigentlich nicht feste Sachen dort aufbauen, die wollten da irgendein Gebäude bauen, aber das wurde abgelehnt, weil es halt nur temporär sein soll und manche Familien sind da jetzt schon seit 6 Monaten und werden vermutlich noch weitere 6 Monate da bleiben, bis der Prozess beginnt, dass sie irgendwie weitergehen können. Also bei vielen passiert ja auch momentan auch nichts, also bürokratisch betrachtet hängen sie da in einer ewigen Warteschleife quasi.
Das ist so krass, ich meine, was ist an 6 Monaten schon noch temporär?
Ja.
Ne? So, ich habe in einer Obhutnahme gearbeitet, was auch temporäre Arbeit ist, ne? Kurzfristige Krisenintervention. Das ist, also diese temporäre Einstellung, ne? Wir wollen nicht, dass die Leute hier sesshaft werden, ist einfach so kontraproduktiv. Ne? Dieses, man muss erstmal Ruhe schaffen, man muss erstmal ein bisschen auf den Boden kommen, man muss erstmal irgendwie ja, auch die Chance haben, sich was aufzubauen, weil dann kann man auch weiterbauen. Ne? Aber dieses, wenn man einfach so abstumpft, ne? Und dann einfach so einschläft, weil nichts mehr Sinn macht. Ne?
Ja.
Ich bin beeindruckt, dass ich frage mich immer, woher nehmen solche Leute noch Kraft? Ne? Wie schafft man es, in so einem Camp zu überleben?
Ja.
Das frage ich mich wirklich. Ich nehme mal an, ich meine, da wird ja auch kein WLAN sein, da wird kein Fernseher sein, da wird...
WLAN gab's,
okay, also so ein bisschen Connection zur Außenwelt,
ja,
dann irgendwie haben sie doch. Schon. Okay.
Ja.
Aber es entstehen da auch so viele Gerüchte, haben wir mitbekommen, die so dann auch nichts mit der Realität zu tun haben.
Ja.
Irgendwie wollten die da filmen und dann bestand die Angst, dass da Konflikt ausbricht, weil die Leute geglaubt haben, wenn sie in diesem Film mitmachen, dass sie dann schneller weiterkommen.
Okay.
Oder die Frau, die das da organisiert, auch eine Freiwillige aus den USA, die jetzt schon seit Anfang an in diesem Camp ist, dann gibt es auch das Gerücht, dass wenn man mit ihr gut befreundet ist, man kommt schneller raus und wenn man mit ihr verfeindet ist, dann bleibt man da länger, obwohl sie halt überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Also es fehlt auch, ein Stück weit fehlt irgendwie Transparenz oder ich weiß nicht, woran es hapert, dass sie das nicht mitbekommen, aber sie sind auch nicht richtig informiert über ihre Situation.
Ja, und haben die da irgendwie Kontakt zu den Behörden oder so? Also ich nehme mal an, wer im Camp ist, ist auch registriert. Ne? Und wie geht das dann weiter?
Also ich muss sagen, ich habe von den Prozessen so viel gar nicht mitbekommen. Eins, was wir erlebt haben, ist, dass eine Familie oder was sie versuchen, dadurch, dass sie sagen, das Camp ist temporär, werden die Leute offsite untergebracht, das heißt in Hotelzimmern oder Apartments.
Aha.
Kommen die dann die Familien aus dem Zelt raus. und in Apartments oder Hotels rein. Was jetzt eventuell aber bedeutet, dass es schwieriger wird, die Leute zu versorgen, weil die an vielen verschiedenen Stellen sind. Momentan kann man 400 Leute an einem Ort versorgen.
Ja.
Und dann, wenn die Familien eben umziehen, dann musst du an 100 verschiedene oder an 200 verschiedene Orte fahren, um Kleidung auszugeben, um Essen auszugeben, um da auch zu schauen, dass da alles in Ordnung ist, dass die Leute versorgt sind. Schlimmer ist es aber natürlich für die Leute, die auf der Straße leben, die nicht registriert sind und die im Prinzip auch rechtlich nichts in der Hand haben. Also noch weniger in der Hand haben als die Leute, die im Camp sind.
Wie kommt es, dass es Leute gibt, die nicht im Camp sind, die nicht registriert sind? Wollen die das nicht oder ist es nicht möglich oder sind die Camps so voll? Oder?
Also für die Leute, die wir jetzt... Also Leute, die aus Afghanistan kommen, müssen im Prinzip in Griechenland auf der Straße leben, weil die sich nicht registrieren lassen dürfen. Das würde eine Kettenabschiebung anstoßen. Das heißt, sie werden von der Polizei aufgenommen und werden dann in die Türkei zurückgeschickt und die Türkei schickt die direkt nach Afghanistan zurück. Das heißt, wenn du aus Griechenland voran möchtest, wenn du im Prinzip weiter reisen möchtest, darfst du dich in Griechenland als Afghanin nicht von der Polizei erwischen lassen. Wir hatten Geschichte, da war, das war eine Familie, da war der Vater, wurde von der Polizei geschnappt und war da jetzt schon seit 3 Monaten, glaube ich, auf der Polizeirevier eben eingesperrt und sollte unterschreiben, dass er im Prinzip abgeschoben wird aus Griechenland. Und er hat möchte das nicht unterschreiben, weil es bedeutet eben, er kommt Türkei und dann Afghanistan. Und die Tochter, die ist 15, die hat schon alles versucht, die ist zu Anwälten gegangen, die ist zur Polizei gegangen. Das Problem ist nur, dass der Vater gesagt hat, seine Familie ist schon gar nicht mehr in Griechenland, weil sonst würden die anfangen, nach der Familie zu suchen. Oh. Und die würden eben auch mit einer Abschiebung rechnen müssen. Deswegen können sich die Afghanen nicht registrieren lassen. Die wohnen da eben auf der Straße und haben keine andere Wahl, als zu warten, dass sie einem Schlepper begegnen, der sie eben weiterbringt. Und zu hoffen, dass es ein Schlepper ist, der ihnen nicht nur das Geld abnimmt. Also das ist schon, also ich glaube, wo man denkt, die Camps sind eigentlich schon absolut unmenschlich und dann verteilt man Essen zu den Obdachlosen und hört diese Geschichten und man denkt sich da so.
Und es sind halt auch dann ganze Familien, die da auf der Straße leben.
Das heißt einfach, Afghanen sind einfach raus aus der Nummer. Sicheres Herkunftsland,
ja.
Bye bye.
Ja. Ja.
Das ist so witzig. Ich meine, also unglaublich. Da wird hier in Deutschland wirklich drüber geredet, ne? Afghanistan als sicheres Herkunftsland, ne? Was ja schon eine Frechheit in sich ist. Und dann hört man da einfach, was auch für Auswirkungen hat.
Ne? Die Leute haben halt noch Hoffnung, wenn sie es dann auf illegale Wegen nach Deutschland schaffen, dass sie dann hier registriert und Asyl bekommen. Aber das ist halt auch eine unglaublich schwierige Reise für sie. Und die Behörden in anderen Ländern sind auch um einiges gewalttätiger, wenn es um Flüchtlinge geht, als man das jetzt hier in Deutschland gewohnt ist. Dann werden sie verprügelt und wieder zurück nach Griechenland gebracht oder ins Gefängnis gesteckt.
Ja.
Und das halt dann auch wieder mit der kompletten Familie irgendwie.
Das Mädchen hatte, die war 15, das Mädchen hatte dann auch gesagt, dass im Prinzip das Resultat dieser Abschiebung ist, dass sie alle zerbombt werden. Und das aus dem Mund von einer 15-Jährigen zu hören, ist schon hart. Also im Prinzip heißt es für sie, dass sie in den Tod geschickt wird, in den sicheren Tod.
Ja.
Und das ist, wenn man sich überlegt, was wir als 15-Jährige so in Deutschland uns Gedanken drüber gemacht haben, das ist unvorstellbar.
Ja.
Absolut unvorstellbar.
Naja, ich habe viel mit Afghanen zusammengearbeitet. Die Geschichten, die erzählt haben, sind einfach Wahnsinn. Dieses Land ist einfach so zerrüttet, das ist auch so gefährlich da noch. Nicht zu fassen. Geht das anderen Nationalitäten auch so? Oder wer darf denn in die Camps rein? So rum?
Vor allen Dingen Syrer.
Kurden waren, glaube ich, auch dort, oder?
Ja, eigentlich waren ein Großteil im Kalahuri syrische Kurden.
syrische Kurden, okay. Ach, kannst du mir einfach die Tasse geben? Ich brauche die Tasse.
Ja.
Danke.
Das hast du auch so ein bisschen einfach gemacht für die Bewohner unter sich. Es gab wenig jetzt Konfliktlinien.
Okay.
Und es gab auch andere Camps, die waren weitaus größer. Und irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, wenn man davon hört, das ist so ein Straflager, wo dann die schwierigen Fälle abgelagert werden.
Okay. Warum hat man den Eindruck?
Ich weiß es nicht. Also ich höre immer wieder, also es war immer ein Camp, was genannt wurde, das Camp Softex, und irgendwie 1000 Flüchtlinge, und die meisten davon aber halt keine Familien, sondern Einzelgänger und dann noch männlich. Und was sich da alles an Gewaltpotenzial dann entlädt, ist schon ziemlich, ziemlich heftig.
Du hast halt auch sehr unterschiedliche Menschen, auch aus Syrien. Halt Leute, die eigentlich ein normales Leben geführt haben für unsere Verhältnisse und die dann sich gezwungen sahen zu flüchten, so mit ihrer Familie. Aber dann gibt es da ja auch sehr raue, gesetzlose Regionen, von denen auch Menschen hier sind, die dann quasi so kriminelle Mafia-Organisationen in Syrien waren und die das jetzt hier versuchen weiterzuführen, irgendwie auf der Flucht.
Okay.
Wir hatten in unserem Camp, also in Kalohori, auch ein paar Jungs, die aus diesem Softex-Camp umgezogen sind und da auch so ein bisschen ihre Struktur, ihre Bandstruktur weiter oder wieder eingeführt haben.
Ja.
Und das gab dann auch so ein bisschen, das hat immer so ein bisschen eine Spannung, eine Angespanntheit vermittelt, also verbreitet. Also ich weiß auch noch, unser erster Tag, meine Gruppe kam dann rein und wir wurden sofort von denen dann so gemustert. Und das war ziemlich eisig.
Ja, ich meine, man muss da einfach realistisch mit sein. Ne? Das sind einfach alte Gesellschaftsschichten. Ne? Und das Interessante ist ja, dass dann auf einmal alle am Rand sind. Ne? Und dass sich dann innerhalb des Randes auch nochmal Ränder ergeben, ist ja gerade das Erschreckende. Mhm. Ne? Und man kann ja auch gut verstehen, dass wenn man eine Strategie im Leben gelernt hat und kennt, dass man die halt eben überall, wo man hinkam, wieder anwendet. Ne? Das macht ja jeder so. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das auch für negative Strukturen gilt. Ne? Mhm. Aber klar, das ist, es macht natürlich mit der Gesamtstimmung total viel. Ne? Es sind ja weder nur die bösen Vergewaltiger, wie man gerne in der Gesellschaft sagt, noch die armen kleinen Flüchtlinge. Ne? So, es ist ja ein ganzes Land, was da irgendwie in Bewegung ist.
Ja. Ne?
Das darf man irgendwie nicht vergessen. Aber sag mal, was war denn so, was habt ihr denn so? Wie sah denn so euer Tag aus? Jeder einen erzählen.
Also zuerst mal zusammen frühstücken und dann zusammen rausfahren. Und dann geht man seinen Aufgaben nach.
Ja, was war denn so ein Tag für dich im Camp? Was hast du da als erstes gemacht? Ach so, wo bist du hingegangen?
Wir haben uns erst mal registriert. Mal schön jeden Tag neue Ausweis oder ID-Card, also Personalausweis vorzeigen, damit die auch sehen, wer von den Volunteers ein- und ausgeht. Und dann treffen wir die, ich sag jetzt mal die Hauptverantwortliche, eigentlich ist sie auch eine Volunteer, aber die Diane, die hat das so, die ist halt die längste Zeit da und hat da den besten Übersicht. Und dann haben wir uns dann mit ihr kurz geschlossen und sie weiß auch, was dann jetzt ansteht, welche Verteilung jetzt ansteht, ob jetzt eine Gemüseverteilung oder eine Kleiderverteilung ansteht. Und sie gibt uns auch Einkaufslisten, Besorgungen, die wir für sie machen. Also wir gehen ja so ein bisschen zur Hand, helfen ihr, damit sie auch den Flüchtlingen helfen kann.
Okay.
Ja. Und das haben wir meistens gemacht, also eigentlich alle 3 Tage. Es gab immer was einzukaufen, immer was zu verteilen.
Okay.
Ja. Und haben wir uns dann wieder gesammelt und haben so ein bisschen ein Tagesresümee gemacht, so wie uns, also ein persönliches, jetzt nicht keine Orga-Sachen, weil es wurde alles vorher besprochen und ja, jeder hat so ein bisschen geplaudert, wie es ihm geht und ja, wenn die Zeit noch übrig, wenn es noch ein bisschen Zeit übrig ist, dann ja, geht man noch ein bisschen sich eine Cola trinken oder ein Bier trinken und dann geht man schlafen.
Ja. Und dein Tag, Adri, was hast du so gemacht?
Ja, also ich war ja auch im Warehouse zuerst. Da haben wir dann auch morgens eine Aufgabe bekommen von einer Hedy, auch einer Frau, die da längere Zeit als Freiwillige arbeitet. Das war dann meistens, die meiste Zeit haben wir Schuhe sortiert. Irgendwie eine Lieferung von 9 Schuhen, die wir dann zusammen sortiert haben nach Paaren und Größe. Aber die Zeit im Camp war wesentlich intensiver, einfach weil man halt zwischenmenschliche Beziehung aufbauen konnte mit den Flüchtlingen. Und das war schon sehr krass, irgendwie einfach nur mit Kindern. Ich hatte wenig Kontakt mit Erwachsenen, weil Kinder sind halt sehr, sie kommen halt auf einen zu und man braucht eigentlich keine Sprache, um mit ihnen reden zu können. Und das war schon sehr krass. Wir haben dann mit den Kindern gemalt in so einem Raum. Und das war dann für einen Moment, wirkt das wie so eine normale, so ein Kindergarten oder so eine Betreuung oder so. Die haben einfach friedlich gemalt und ich habe einfach nur daneben gesessen und zugeschaut und geguckt, dass eigentlich musste ich gar nichts tun in dem Moment. Und das war ziemlich krass, weil der Moment war zwar sehr idyllisch, aber dann, wenn man überlegt, wie das Leben von diesen Kindern aussieht, was ihre Zukunft ist, ihre Perspektive, das ist dann schon sehr, sehr bedrückend.
Ja, viele von denen gehen auch, sind auch seit Jahren nicht mehr zur Schule gegangen, also halt so lange, wie sie auf Flucht sind. Sprich 1 bis 2 Jahre schon nicht mehr in der Schule. Und
teilweise dann auch gar nicht, wenn sie zu jung waren, als sie aus Syrien geflohen sind.
Genau, gar nicht eingeschult.
Ich meine, das sind Kinder, die werden nichts anderes kennen.
Es werden auch Kinder in den Camps geboren.
Ja.
Eine Frau, als wir am letzten Tag hatten wir so ein Birthday Club, haben wir das, also hatte Diane das gemacht und die versucht jede Woche oder alle 2 Wochen eben zu schauen, welche Kinder hatten Geburtstag. Und dann kriegen die halt besondere Geschenke sozusagen und alle anderen kriegen so eine Süßigkeitentüte. Es ist erstens extrem viel Organisation, weil jede Tüte muss exakt gleich sein, damit bloß kein Neid aufkommt. Und waren, glaube ich, 136 Kinder, die Süßigkeiten essen und dann noch 14 Babys oder so. Und eine Mutter hat dann gesagt, ja, aber hier sind ja 4 Kinder. Und die Diane hat es auf der Liste geguckt. Hat sie gesagt, nee, du hast doch nur 3. Dann sagt sie, ja, ich bin wieder schwanger. Also Leute werden auch im Camp schwanger und bringen ihre Kinder auch in so einem Camp zur Welt.
Mhm.
Also das ist auch schon so unvorstellbar, dass man eigentlich als Elternteil in dieses Camp ein Leben bringen möchte, also ein Kind in diese Situation reinbringen möchte. Ich nehme mal an, so
viele Verhütungsmöglichkeiten wird es ja nicht geben, oder?
Definitiv. Also ich weiß auch nicht, die schämen sich bestimmt auch zu fragen, also das vielleicht dazu zu geben, dass sie eben sexuell aktiv sind. Und verteilt wird, glaube ich, auch nicht. Also ich hätte nicht gewusst, dass eben die aufgeklärt werden oder dass da irgendwelche Verhütungsmittel verteilt werden.
Ja, würde mich auch erwundern. Obwohl das total angebracht wäre. Da.
Ja. So. Ich meine, klar, die kommen aus einer Kultur, da sind große Familien sind einfach wichtig und Kinder sind das Größte. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so, dieses westliche Denken zu sagen, ich muss meine Situation erstmal sichern, bevor ich da Kinder in die Welt bringe. Aber, also, ich als Frau wüsste nicht, ob ich das könnte.
Ja.
Andererseits gibt es den Menschen aber auch irgendwie Hoffnung, glaube ich, oder auch einen Grund weiterzuleben, irgendwie so ein Kind. Es ist ja ein Wunder in sich und die Familien waren dann, also jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht alle, aber schon sehr bewegt einfach davon.
Ja.
Dass es da auch irgendwie verständlich ist.
Ja. Ich stelle mir einfach nur vor, dass eine Schwangerschaft in so einem Camp einfach, ne? Wie ist denn so überhaupt medizinische Versorgung? Ne? Also ich meine, wenn man überlegt, wie viele Untersuchungen eine Schwangere hier in Deutschland hat, wie sehr man da auch einfach guckt. Gucken sollte auch. Ja. Ne? Wie kann ich mir in einem Camp vorstellen, kann ich da knicken, nehme ich mal an. Ne?
Also man wird schon zu Arztterminen dann gefahren, aber das muss man natürlich anmelden. Das ist nicht so regulär wie in Deutschland. Man muss auch dazu sagen, dass die sanitären Anlagen einfach nicht so hygienisch sind. Also da gibt es dann 12 Dixi-Klos, 6 für Frauen, 6 für Männer.
Was? Bei 500 Leuten?
Bei 500 Leuten.
Das ist ja wohl nicht wahr.
Es gibt 2 Bauwegen mit Duschen, da kommt aber nur eiskaltes Wasser, weil der Boiler nie dazu kommt, für so viele Leute warm Wasser zu machen. Und gerade in der Schwangerschaft ist es eben wichtig, dass man
gesund bleibt.
Gesund bleibt. Und das ist nicht gegeben.
Ernsthaft? 12 Dixi-Klos für 500 Leute? Das ist doch wohl nicht deren freaking Ernst. Wie oft werden die entleert?
Zum Glück mehrmals, also ich habe 2 Entleerungen mitbekommen am Tag.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall, aber trotzdem, das ist halt, also ich kann man, ist wie ein Festivalgelände.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich erinnere mich an Festivals, ne, Ari? Ole, ole.
Für eine Woche okay, aber 6 Monate.
Immer auch so ein Stinkeding.
Ja, also die, auch die größeren.
Immer Stunden anstehen.
Ja, die größeren Kinder tragen nachts eben auch Windeln, weil die sich nicht trauen. Rauszugehen nachts aufs Klo und okay. So 6-7-jährige Kinder, die nachts noch Windeln tragen. Also klar, einmal wegen Albträumen. Und auf der anderen Seite trauen die sich aber eben nicht rauszugehen, aus dieser Kühlhalle raus, in die Nacht und dann auf dieses Dixi-Klo.
Okay, und das die sind ist draußen irgendwo.
Richtig. Okay. Das ist herzzerreißend, solche Sachen.
In welcher Gruppe warst du unterwegs?
Ich war mit Adri in einer Gruppe, also 4 Tage Warehouse, 2,5 davon Schuhe sortieren und dann die letzten 3 Tage im Camp.
Und wer war und hattet ihr extra eine Gruppe, die sich um die Obdachlosen kümmert oder wie war das?
Genau, also dadurch, dass wir 2 Minderjährige dabei hatten, einmal Adris Bruder und eine Schulfreundin von ihm, haben wir gesagt, okay, die kommen in eine separate Gruppe, die durften nämlich nicht ins Camp.
Okay.
Darf man erst, wenn man eben 18 ist, die durften auch nicht im Warehouse mitarbeiten, also einfach aus Versicherungsgründen. Und die waren dann eine Gruppe und die haben in der Soul Food Kitchen gearbeitet. Mittags und abends wird dann gekocht, das ganze Essen wird eingepackt, es wird Tee gemacht und dann wird das an die Obdachlosen eben ausgegeben und wir sind auch einmal mitgefahren und die nehmen sich dann auch Zeit während dem Essen oder während der Essensvergabe, Wasser teilen die auch aus, einfach sich Zeit nehmen und mit den Leuten zu reden.
Wer organisiert das?
Das ist auch eine...
Anja heißt sie.
Ja, Anja.
Die also auch eine Ehrenamtliche, genau. Die halt also davon gehört hat und gesagt hat, okay, ich muss was für die quasi aufbauen.
Richtig.
War krass.
Und dann war da noch auch ein Flüchtling, der sich da halt gut auskennt, der die ganzen Familien kennt auf der Straße und der hat dann sich darum gekümmert, dass irgendwie Klamotten oder andere Sachen, die sie halt brauchen, so verteilt wurden.
Okay, und wo bekommen die ihr Zeug her? Arbeiten die mit den anderen da zusammen oder wie stellt ihr das vor? Okay.
Das ist im selben Ort wie das Warehouse, wo wir waren.
Okay.
Und ja, sie kriegen dann auch auf Spendenbasis.
Okay.
Aber es war ganz interessant zu sehen, also dieses Warehouse ist für deutsche Standards sehr unorganisiert, also ich bin mir sicher, die haben da ihre eigene Logik dahinter, aber da so reinzukommen ist ein bisschen verrückt und es heißt eben auch, dass man muss ganz genau kontrollieren, wer da reinkommt und überhaupt aus diesem Lager was mitnimmt. Denn alles hat irgendwie seine Destination und alles muss irgendwo hin. Und dann sollten wir auch für Kalahuri, sollten wir in dem Warehouse was abholen und dann sind da auch getrennte ja, im Prinzip so abgetrennte Zimmer, wo dann eben, da muss man erstmal anfragen oder Bescheid sagen, ich komme jetzt vorbei, ich hole für den und den was ab, dann wird das aufgeschlossen, man holt was raus, es wird überprüft, was du geholt hast, dann wird wieder abgeschlossen und nur dann darfst du was mitnehmen. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, da sind so viele Spenden in diesem Warehouse, aber es ist nicht so, dass man einfach hingehen kann, was nehmen und oder du siehst Not und du gehst hin, du holst was und gibst es der Person, sondern da ist so noch eine gewisse Struktur dahinter oder eine Organisation. Und ich glaube, für Leute, die kurzfristig dahin kommen, ist es extrem frustrierend, weil die in den Camps sind und die sehen, hier haben 10 Männer Schuhgröße 42 keine Schuhe, sondern nur Schluppen im tiefsten Winter. Warum kann ich da nicht ins Warehouse gehen? Da, genau da stehen die Schuhe. Warum kann ich die nicht mitnehmen und dahin geben? Ja. Das Problem ist einfach, ich glaube, wenn du da längerfristig bist, du musst einfach mit gewissen Strukturen arbeiten. Und wenn du die Schuhe mitnimmst und der Person gibst, dann entziehst du das einer anderen Person. Aber du hast nicht diesen Blick für das Große und Ganze, wenn du da nur eine Woche drin bist. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass das für manche auch aus dem Konvoi bei uns, die eben im Warehouse waren und gesehen haben, wie viel Spenden da sind, und das nicht mitnehmen zu können und das an die Leute zu geben, die sie haben leiden sehen, ja, war, denke ich, sehr frustrierend.
Ja. Wie war das denn mit den Sachen, die ihr mitgenommen habt? Konntet ihr die so austeilen, wie ihr wolltet, oder was damit passiert? Ihr hattet zum Beispiel ganz viele Bälle dabei. Mhm. Was habt ihr damit gemacht? Was habt ihr mit euren Sachen gemacht, quasi?
Also die Bälle hat Philipp verteilt?
Ich glaube schon.
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Also prinzipiell kann man, vor allen Dingen denen auf der Straße, kann man ja einfach alles geben.
Ja.
In den Camps weiß ich nicht, ob das offiziell erlaubt ist, aber es wird geduldet. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass es ein Sozialgefüge ist, wenn man einfach nur einer Person was gibt, dass das dann halt zu sehr viel Konflikt innerhalb des Camps führen kann und deswegen uns dann davon abgeraten wurde, da einfach selbstständig Sachen zu verteilen.
Ja, gar kein Fall auf eigene Faust da irgendwas verteilen, ohne Absprache, no go, weil es einfach zu viel für Chaos sorgt, zu viel für Neid, wie schon gesagt. Ja, so Sachen wie Spielzeug, was auch für alle Kinder gedacht ist, haben wir dann, also es war vor Ort eine Organisation, Terre des Hommes, da haben wir das einfach im Büro abgegeben und die Verantwortliche, die war auch angestellt, und also das heißt, sie arbeitet echt wirklich vollzeitig da und die hat das angenommen und die wird das dann, wenn die Kinder Fußball spielen wollen oder irgendwie Basketball oder malen wollen, die gibt dann die Sachen raus.
Okay.
Aber es wird auf gar keinen Fall irgendwie von Zelt zu Zelt gegangen und da Sachen verteilt.
Yeah.
Ja. Ich habe auch gehört, in einem anderen Camp, Sinatex, da ist das Militär sogar richtig streng. Also es ist auch interessant zu beobachten, so das Kommando vor Ort, ne? Also es gibt Militär, also ein Kommandeur, der ein Auge zudrückt, mal auch ein zwei Auge zudrückt und sich da eigentlich aus allem raushält. Sie wollen einfach nur, dass da jetzt Ruhe ist und Ordnung und ne, dann ist es ihnen egal, wie es dann läuft. Und dann gibt es Leute, die wollen unbedingt wissen, also da passiert nichts ohne deren Zustimmung und die wollen auch nicht, dass dann irgendwie doppelt verteilt wird. Oder irgendwie noch eine Verteilung spontan dazukommen, sondern die wollen da echt, die haben da echt ein Auge drauf.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Da laufen die ganze Zeit irgendwelche Uniformierten rum.
Muss manche. Oder in Kalahuri nicht. Aber in Etniki zum Beispiel, da war das Militär durchaus. Also ich habe das als sehr präsent vor Ort erlebt, weil die auch mitten im Camp einen nochmal, also außer dem Kontrollhäuschen, an der Einfahrt haben sie noch mitten im Camp ein Büro gehabt.
Okay.
Und da sind die Offiziere oder die Soldaten auch mal im Camp so ein bisschen rumgelaufen und haben auch aufgepasst, dass jetzt bestimmte Räume, dass es da auch Vorschriften eingehalten werden.
Und offizielle Verteilungen werden auch vom Militär gemacht. Also die Diane, die Privatperson, hat er auch regelmäßig Sachen verteilt, aber halt die täglichen Mahlzeiten werden dann auch vom Militär ausgegeben, außerhalb dann, und dann müssen die sich da anstellen. Und ich glaube, die haben auch Listen, wie viele Personen in welchem Zelt sind und du musst Karten mitbringen, um das nachzuweisen.
Okay. Ja. Und ist da ein großes Rein und Raus in den Camps oder sind das recht stabil die Leute, die da wohnen, schon über lange immer die gleichen?
Also es ist schon relativ stabil. Es war jetzt, wie gesagt, jetzt kommen viele Familien, werden eben offsite untergebracht, wo wir auch eine Situation haben, wo eine Familie einfach an einem Tag zurückgekommen ist und gesagt hat, wir wollen zurück ins Camp, weil wir einfach nicht adäquat versorgt werden, da jetzt offsite. Das Problem dabei ist auch, dass sich Leute vornehmen zu sagen, okay, wir unterstützen die Familien, die aus dem Camp rauskommen, aber gar keine Vorstellung haben davon, wie intensiv das einfach ist, dafür eine komplette Familie verantwortlich zu sein, die kein Einkommen hat und die Sprache nicht kann, die sich nicht einbinden kann in die sozialen Umstände und dass es den Leuten dann offside so schlecht geht, dass sie sagen, wir wollen ins Camp zurück und die müssen sagen, ihr könnt nicht einfach zurückkommen, haben gesagt, wir bleiben einfach hier. Wir setzen uns in irgendein freies Zelt. Und also es ist irgendwie so, dass klar, man denkt, die Leute in ihr eigenes Apartment zu schicken, ist vielleicht eine Verbesserung für die, aber sobald die ganzen Versorgungssysteme nicht optimiert sind, ist es eine absolute Verschlechterung.
Ja. Ja.
Aber eigentlich ist es relativ stetig, wer da ist. Eben Familien kommen raus und ich glaube, sehr selten kommen neue Leute dazu.
Teilweise werden die auch in andere Camps verlegt, irgendwie eine Familie, die irgendwo hingebracht werden sollte, wo mehr Familien ist und ein familienfreundlicheres Camp. Und teilweise werden die dann auch wieder neu dazu. Da gab es dann auch Probleme mit dieser Bandenbildung, von der wir am Anfang gesprochen haben. Die sind dann auch nachträglich jemand dazugekommen und der hat dann auch dortige Jugendliche quasi rekrutiert und die Situation verschlechtert. Und dann konnte man ihn aber auch nicht wieder einfach wegschicken.
Wer guckt denn auf sowas?
Ich vermute mal das Militär.
Ja, aber
also nicht wirklich jemand. Also,
da guckt niemand drauf. Also, so wie Diane es erzählt hatte, war das beste Camp, bevor eben diese paar Jugendlichen dazu kamen. Und wo es eben auch so einen Vorstand gab mit verschiedenen Sprechern von den Bewohnern selber, dass man so geguckt hat, okay, dass man sich zusammengesetzt hat und man guckt, was braucht ihr? Und so eine richtige Runde hatte, einen Austausch mit den Leuten, persönlich und dann, als diese Jugendliche dazu kam, ist es im Prinzip auseinandergebrochen. Leute, die dann noch zu diesem Vorstandsrat sozusagen, wie ich es jetzt mal nennen, gekommen sind, die wurden eben bedroht. Das heißt, es hat sich aufgelöst. Es sind Drogen ins Camp gekommen, es sind Waffen ins Camp gekommen, es ist Gewalt ins Camp gekommen und das wird nicht kontrolliert. Also da kümmert, wenn jetzt was, ich nehme mal an, wenn Körperverletzungen etc., wird es eventuell noch, die werden, also wenn Prügelei oder sowas ausbricht, werden die voneinander getrennt, aber da ist ein bisschen... Mehr passiert da nicht.
Okay, krass. Also auch überhaupt kein Zugang zum Recht, so gesehen. Nein. Also da kümmert sich niemand darum, dass da Recht gesprochen wird quasi.
Also ich
auch eine rechtsfreie Zone, so gesehen.
Ja.
Das ist ja alles so unglaublich. Das ist so unglaublich. Ja, wie ist das dann für euch, hier zurückzukommen und dann hier so Nachrichten zu hören oder so zu hören, was so manche Politiker dann gerne von sich geben? Oder wie schaut man dann nochmal hier auf so unsere politische Lage?
Ich muss sagen, ich bin extrem zwiegespalten. Auf der einen Seite sieht man dieses Leid und es ist unbegreiflich. Man kann es gar nicht fassen, dass Leute festhängen, dass Leute gezwungen sind, an einem Ort zu sein und dass niemand im Prinzip unterstützt, dass die ein Recht auf ein sicheres Leben haben. Und auf der anderen Seite, die Seite, der ich mich momentan ein bisschen widerstrebe, ist so dieses rationale Denken zu sagen, okay, es muss ja irgendwie Systeme und Strukturen geben, sonst fällt alles zusammen. Aber das ist sehr, sehr schwer für mich nachzuvollziehen. Und also gerade so Einstufungen wie sicheres Herkunftsland oder wer hat Recht auf Asyl und wer hat kein Recht auf Asyl, dass da Menschen sitzen und die das im Prinzip bestimmen dürfen von Erzählungen her und keine Ahnung haben, wie es im Prinzip aussieht. Das ist ganz, ganz, ganz schwer, nur damit klarzukommen. Oder also ich glaube, momentan, es ist ja jetzt eine Woche her seit dem Konvoi, und momentan bin ich noch so ein bisschen am Verdrängen und Unterdrücken, weil man sich ganz schwer nur damit auseinandersetzen kann, weil es keinen Sinn macht. Ja, es macht für mich keinen Sinn. Und das ist sehr schwer, weil ich gerne die Logik oder die Sachen dahinter verstehe. Und ja.
Ist ja irgendwie auch eine Scheinheiligkeit, ne? Also ich meine, die westliche Welt rühmt sich einfach als die Erfinder der Menschenrechte, als die Kultur im Gegensatz zu anderen, ne? Wir sind hier so die weiße Vorherrschaft und so weiter und so fort, ne? Und gleichzeitig sind wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ne? Wir sind diejenigen, die Menschen da in Lager halten, ne? Wir sind diejenigen, die in einer Tour sich derartig unmenschlich verhalten und kriege ich nicht überein. Also, so, ne? Das macht für mich einfach auch keinen Sinn.
Ja.
Und dann diese ganzen Diskussionen, die man hier hat, ne? wo ich einfach denke, so Mann, dieses Jammern auf hohem Niveau, ne? Das ist... habe ich total viel Verständnis und Herz für Leute, denen das einfach in ihrer individuellen Lebenssituation schlecht geht. Klar, keine Frage. Aber einfach dieses überhaupt nicht über den eigenen Tellerrand hinaussehen, ne? Und einfach auch nicht sehen, wie gut es uns wirklich geht, was für Möglichkeiten wir haben, wie versorgt wir sind und wie sehr wir einfach andere Menschen auch auspressen, dadurch, dass es uns so gut geht. Ne? Mhm. Und das verstehe ich dann immer nicht.
Also, ich muss auch sagen, man denkt dann, die Leute kommen in Deutschland an und dann ist alles gut. Aber hier ist es nicht besser. Hier sind die genauso in irgendwelchen Gebäuden eingepfercht mit 20 verschiedenen Kulturen, 20 verschiedenen Religionen und sitzen
da. Und dann sind sie so undankbar, die Schweine.
Unglaublich. Da soll es auch glücklich sein, dass sie da mit so vielen Leuten in Kontakt kommen. Und da dürfen die auch nicht raus oder müssen sich an- und abmelden. Und dann kommen irgendwelche Verfahren und die werden eingeladen zu Anhörungen und sitzen da in riesigen Sälen und dürfen nicht rein und raus, ohne mit Walkie-Talkie der Security begleitet zu werden, hoch und runter. Und du musst zwar kommen, sei um 7.30 Uhr da, aber es kann sein, dass wir dich erst um 5 Uhr nachmittags aufrufen, aber gehen darfst du auch nicht, dir was zu essen holen, dir zu trinken holen. Also dann sitzt man in Deutschland und man denkt sich, es geht genauso unmenschlich weiter. Natürlich sind sie dann irgendwo, wo sie versorgt werden, aber einfach diese Menschlichkeit fehlt immer noch.
Ja.
Und ich kann mir nur vorstellen, wie es sein muss für die Leute oder wie frustrierend es sein muss für die Leute, dann hier zu sein und es passiert weiterhin nichts. Ja. Es passiert, weil sie sind endlich angekommen sozusagen, aber es bleibt so, dass sie nicht arbeiten dürfen. Sie haben keinen Alltag, sie können sich nichts aufbauen. Und jahrelang diese Flucht und dann diese Ungewissheit in Deutschland oder sei es ein anderes europäisches Land, nicht zu wissen, wie es weitergeht.
Ja, absolut. Ne? Keine Tagesstruktur, keine Teilhabe, keine ausreichende psychologische Betreuung.
Ja, vor allem das. Ne? Nach dem ganzen Leidenweg keine Betreuung für PTSD, keine Betreuung für Depressionen, gerade die Kinder, die das ja gar nicht anders kennen. Wir hatten, ist jetzt ein kleineres Thema, aber gerade als wir Kinderaktivitäten gemacht haben mit diesen 136 Kindern, Diane hat uns gesagt, ihr könnt sie nicht so behandeln, wie ihr jetzt Kinder behandeln würdet in Deutschland zum Beispiel. Die kennen keine Disziplin. Die Eltern sind so müde und lustlos. Die Kindererziehung oder dadurch, dass die keine Strukturen kennen, keinen Tagesablauf, ist es ganz schwierig, mit denen was zu machen. Und es ist auch nicht so, dass du dann sagen kannst, hey, was weiß ich, jetzt beruhig dich mal oder sowas. Die kennen es einfach nicht. Diese Grenzen, die man mit dem die Kinder auch brauchen, nach denen Kinder auch ein bisschen suchen, um Strukturen zu haben, um sich entfalten zu können, das haben die nicht.
Ja.
Und da breitet sich schon Aggression unter den Kindern aus. Das ist halt.
Auch Möglichkeiten zur Regulation fehlen einfach total. Ne? Also diese Emotionalität kann ja gar nicht so ausgelebt und reguliert werden, wie man das hier lebt. Ne? Es gibt nicht ausreichend Beschäftigung, es gibt nicht ausreichend Zurückzug, es gibt nicht ausreichend Möglichkeiten, das auch zu entwickeln und einfach diese Emotionsregulation steuern zu können.
Ja.
Und wie du sagst, halt eben die Grenze von außen fehlen, weil die Eltern wahrscheinlich an einem ehrlichen Punkt sind.
Ja.
Das ist immer wieder ein Thema, was mich einfach kotzen lässt.
Ja.
In einer Tour. Und gleichzeitig fühle ich mich irgendwie, ich fühle mich irgendwie auch schuldig. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie, wie kann ich mich dem nicht ganz entziehen? So, ne? Weil ich immer denke, also ich weiß nicht, wo meine Mitverantwortung ist oder ich weiß auch nicht, wo mein Punkt ist, wo ich dran arbeiten muss, halt eben, dass sich die Umstände verändern, aber ich habe ganz große Schwierigkeiten, sie einfach so hinzunehmen und nicht zu tun oder nicht einfach dieses mit diesem Zwiespalt leben zu müssen. Das finde ich, fällt mir total schwer. Weil ich das katastrophal finde, das ist einfach unmenschlich.
So. Ja. Ich denke auch, viele von uns hatten Schuldgefühle, als wir zurückgefahren sind. Weil man war die Woche da und dann geht man einfach zurück in sein Leben. Und da haben sie, also ich habe mich persönlich schuldig gefühlt, die Leute zurückzulassen und nicht weiterzumachen. Ich glaube auch, dass es viele Volontäre dort hält. Und diese Volontäre, so wie man es mitbekommen hat, die sind absolut am Ende. Die haben kein soziales Leben dort. Die sind da seit Monaten hängen geblieben. Und die sind ausgebrannt, absolut ausgebrannt. Manche wenden sich dann Drogen zu oder versuchen das irgendwie zu unterdrücken. Aber das ist, glaube ich, ganz schwierig für viele Menschen auch zu da eine Grenze zu finden, wo fängt mein Helfen an, aber wo hört mein Helfen auch auf, damit ich noch bestehen kann, also dass ich mich nicht selber dadurch kaputt mache.
Ja.
Und ja, ich glaube, es ist nicht leicht, die Frage für sich selber zu beantworten.
Es ist einfach eine Spannung. Ne?
Ja.
Also das, was ich auch als Sozialarbeiterin immer predige, ist Selbstschutz vor Fremdschutz. Es ist niemandem geholfen, wenn du dich selber nicht schützt. So, ne? Und das ist schwierig. Und es ist irgendwie auch, wenn man überlegt, wie viel andere geben und sich bemühen und irgendwie da sind, klingt das irgendwie so arrogant und so selbstsüchtig. Aber ich glaube, dass da irgendwie was dran ist. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir weitergehen. Und trotzdem müssen wir Wege finden, politisch aktiv zu werden. Müssen wir Wege finden, einfach hier in Deutschland nicht zu schweigen. Ne? Einen Podcast aufnehmen, mit Leuten reden, die politische Stimmung irgendwie versuchen mitzubeeinflussen. Mit Leuten also unser letzter Podcast ging ja auch ganz viel darum, dass wir mehr wieder anfangen müssen, Menschen zu überzeugen. Also die tiefe Kraft, die Liebe auch mit sich bringt. Love Wins ist ja genau da drin, dass sie die Menschen überzeugt. Wir müssen Menschen überzeugen, dass das, was da passiert, einfach grausam ist. Wir müssen Menschen überzeugen, dass wir Kapazitäten haben, zusammenzurücken. Dass wir Kapazitäten haben, Menschen zu helfen. Wir müssen Menschen überzeugen, dass die Grenzen, dass das mit der Türkei, dass es aufhört, dass Menschen nicht auf der Straße leben müssen, dass sie nicht Angst haben müssen, abgeschoben zu werden. Wir müssen laut sein und dafür reden, dass Afghanistan auf keinen Fall ein sicheres Herkunftsland ist. Auf gar keinen Fall. Das ist halt etwas, wo ich mehr machen möchte. Ich möchte gerne mehr Menschen gewinnen dafür und ich möchte gerne eine Stimme sein, die diese politische Landschaft mit beeinflusst. Keine Ahnung, wie das gehen soll, keine Ahnung, wie ich da noch weitermachen soll, aber Ich glaube, wenigstens in dem Punkt haben wir eine Verantwortung.
Es ist halt unglaublich schwierig zu verändern, aber auch die einzige wirkliche Veränderung, weil wenn man da hingeht und hilft, man verändert das zwar für die einzelnen Menschen dort und das ist auch unglaublich viel wert, also muss auch weiterhin bestehen, aber so eine Lösung für das Problem kann man ja als Individuum gar nicht herstellen. Ja. Man ist ja dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie. Und das für mich ist das momentan eine unglaubliche Resignation, weil egal wie viel man tut, es ist einfach so überwältigend, diese Situation, wie immer, also sie zu lösen. Das ist
ja. Ja, aber dafür brauchen wir auch einander. Ich glaube, sonst geht man daran nur kaputt. Also ich würde daran nur kaputt gehen. Ach, das ist traurig. Ich fällt das manchmal so schlimm. Okay, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie lange wir geredet haben. Ich habe überhaupt, weiß nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Keine Ahnung. Hey, es war sehr schön, mit euch zu reden.
Ich wollte schauen, ob noch Kommentare kamen, weil ich habe es nicht gefunden.
Okay, soll ich mal bei dem Livestream gucken?
Ja.
Ach so,
Bist du in der Gruppe drin?
In welcher?
In der Remix Facebook-Gruppe.
Eigentlich schon.
Weil das müsste da drin und nicht auf meiner Seite sein.
Ach so.
Ist hängen geblieben, Adri.
Oh.
Okay. Vielleicht noch ganz kurz, wir hatten ja jetzt am Wochenende die Ausstellung. Guck mal, verrückt. Das hat gar nicht funktioniert. Soul Fragments.
Ja.
Dein Handy ist Schrott. Sorry dafür. Wart ihr da gestern?
Ja.
Ja.
Das war sehr schön, habe ich gehört. Es waren viele Leute da. Das war nett.
Es war sehr nett. Hat ja mit der Vernissage angefangen um 16.30 Uhr. Und es gab lecker Glühwein und Spekulatius und wir konnten uns die Kunst anschauen und gingen dann weiter nach kurzem Umbau um 18.30 Uhr mit der International Food Night, wo wieder Leute mit Essen mitgebracht haben und wir Essen geteilt haben, von den Eves noch ein paar Lieder gehört haben, die Bilder eben in Liedern ausgedrückt, ein paar von denen. Und dann saßen wir alle nett beisammen und manche Leute wollten einfach nicht gehen.
Ja, wurde halt zu spät. Ja, also die Bilder hängen immer noch da. Wer Lust hat, darf uns gerne besuchen, darf gerne vorbeikommen, Bilder anschauen, Bilder kaufen. Die sind tatsächlich ausländisch. Ich habe heute eins gekauft. Das, was mir mit dem Boot, was mir so gut gefallen hat. Kommt uns gerne besuchen. Außerdem haben wir bald ein Remix Live-Live-Event, also so echt live, yeah. Nicht so, wir fänken hier mal rum und das funktioniert ja nicht. Wahrscheinlich habe ich den falschen Knopf gedrückt. Remix Live am 19. Dezember mit Thorsten Dietz.
Von Worthaus.
Ja, stimmt, der ist auch bei Worthaus am Start, richtig. Genau.
Den habe ich in diesem Sommer auf dem Freestock gesehen.
Ah, cool.
Richtig gut, kann ich nur weiterempfehlen. Also yes. Kommt
gerne vorbei, schreibt uns an. Hashtag der Woche war Mosaik-Hilfskonvoi. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, schreibt gerne. Wir vermitteln euch da gerne weiter an Leute, die Ahnung haben. Wenn ihr selber da mal Bock habt, mitzumachen, meldet euch. Wenn ihr selber was aufbauen wollt, sind wir da mit Sicherheit auch gerne unterstützend. Wenn ihr da spenden wollt, es geht bei uns auf jeden Fall weiter mit dem Mosaik-Hilfskonvoi, richtig?
Definitiv.
Meldet euch sehr gerne, wenn ihr davon auch ein Teil sein wollt. Es war mir eine große Freude. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ja. Auch ein bisschen über die Sachen zu erzählen. Manchmal hilft das ja auch, drüber zu reden.
Ja,
ja, total.
Freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich sag mal, tschüss, Remix-Gemeinde.
Ciao.
Ciao.
Wiedersehen.